Willkommen zu Auf Holzbauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Ich bin Jonathan und gemeinsam mit meinem Kollegen Witold sprechen wir hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau. In dieser Folge war ich leider auf mich allein gestellt. Witold konnte den eher kurzfristig angesetzten Termin zur Aufzeichnung leider nicht wahrnehmen. Dafür heute zu Gast eine echte Koryphäe, Professor Michael Braungart. Michael Braungart ist Verfahrenstechniker und Chemiker und gemeinsam mit dem amerikanischen Architekten William McDonough ist er einer der beiden geistigen Väter von Cradle to Cradle. Cradle to Cradle ist ein Designkonzept und zum ersten Mal selbst davon gehört habe ich 2015 oder 2016, damals bei einem Vortrag von Herrn Braungart an meiner Hochschule. Und der Vortrag hat mich damals schon berührt, begeistert und inspiriert. Ich bin überzeugt, jeder sollte das Designkonzept kennen und verstehen. So ist es doch überall anwendbar, wo physische Produkte oder Services mit Schnittstellen in der reellen Welt entwickelt werden. Und eben auch für uns im Bauwesen. Ich muss zugeben, ein bisschen aufgeregt war ich schon, mit so einem echten internationalen Schwergewicht in Sachen Nachhaltigkeit sprechen zu dürfen und das auch noch alleine. Das Gespräch mit Herrn Braungart war dann für mich auch wirklich intensiv. Und schon während dem Gespräch habe ich gemerkt, dass ich in der Rolle als Interviewer vielleicht noch ein klein bisschen grün hinter den Ohren bin. Nichtsdestotrotz, ich denke, das ist ein hörenswerter Podcast und eben die volle Breitseite Cradle to Cradle und Michael Braungart. Viel Spaß beim Anhören. Zuallererst, wer sind Sie denn? Also ich kenne noch nicht Ihre persönliche Geschichte. Ich kenne Cradle to Cradle, ich habe schon ein paar Vorträge von Ihnen gehört.
Ja gut, fangen wir an.
Ja, wir sind schon mittendrin.
Gut. Also ich bin Michael Braungart, ich bin Chemiker, Verfahrenstechniker von Hause aus und ich habe an 15 Universitäten studiert, nur um das zu können, was ich heute mache. Ich habe mein Leben lang nie etwas anderes gemacht als das, was ich jetzt tue. Ich lehre an verschiedenen Universitäten. Ich war 15 Jahre in den USA gewesen und praktisch in allen Elite-Universitäten habe ich da Vorlesungen gehalten, Professuren gehabt in Pittsburgh, an der Carnegie Mellon, in Yale, in Princeton, in MIT, in Stanford, wo auch immer. Die Universitäten sind nicht besser als unsere, sie machen bloß ein bisschen mehr Schau. Darum ist es wichtig, auf jeden Fall auch manchmal darüber zu kommunizieren. Darum sind so Podcasts hier auch von Bedeutung. Was mich umtreibt, ist, dass wir eigentlich jetzt wissen, was zu tun ist, aber dass wir viel zu langsam sind in der Umsetzung. Es wird ziemlich bald ein Punkt kommen, wo wir für die Reparatur der Zerstörung so viel Geld ausgeben, dass wir gar nichts Neues mehr machen können. Darum bin ich motiviert, vor allem zu schauen, dass wir das, was wir erkannt haben, jetzt schneller umsetzen.
Und ja, vielleicht nochmal für die das jetzt neu ist. Was ist jetzt Cradle to Cradle? Also Cradle to Cradle wird ja fast schon synonym mit ihrem Namen in Verbindung gebracht.
Ja, man kann ja auch Knödel to Knödel dazu sagen. Der Begriff stammt von meinem Vater eigentlich ursprünglich. Ursprünglich nannte ich das einfach nur intelligentes Design. Ja. Ein Produkt, was Abfall wird, ist einfach dumm. Also wir sind das einzige Lebewesen auf der Welt, was Abfall macht. Und wenn wir Abfall machen, dann sind wir zu viele, weil die ganze Welt irgendwann eine Müllkippe wird. Selbst wenn wir etwas weniger Abfall machen, zögern wir sozusagen das Ganze nur heraus. Das heißt, Cradle to Cradle ist ein Gegenmodell. Das sagt, wir geben das Konzept Abfall auf. Ja, nicht Abfallvermeidung, denn dann denkt man immer noch an Abfall, sondern wir denken, dass alles Nährstoff ist. Alles, was verschleißt, was durch die Anwendung sich chemisch, physikalisch, biologisch verändert, wird so gestaltet, dass es biologisch nützlich ist. Nicht nur nicht giftig. Alles, was nur genutzt wird, so wie eine Waschmaschine, wie ein Fernseher, muss gemacht werden, dass es technisch nützlich ist. Also verschleißt heißt zum Beispiel Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen. Diese Dinge müssen so gemacht werden, dass sie in die Biosphäre gehen. Die Dinge, die nur genutzt werden, ich verbrauche ja keine Waschmaschine, ich nutze die ja nur, werden so gemacht, dass sie in die Technosphäre gehen. Das heißt, alles ist Nährstoff. Und auf die Art und Weise sind inzwischen ganz viele Produkte entstanden. Es gibt auch eine Zertifizierung, wo ich gerade beim Institut war, um zu schauen, wie weit die kommen. Es gibt inzwischen 16.000 zertifizierte Produkte auf der Welt. Und ich glaube, dass wir jetzt wirklich die Dinge ändern können. Wir können jetzt 50 Jahre Weltuntergangsdiskussion in Innovation umsetzen, die nicht mit Sklavenarbeit aus China konkurriert.
Ja, also ist auch dieses das Unterscheiden zwischen Effizienz und Effektivität spielt eine wichtige Rolle.
Also für mich ist eines der größten Probleme, dass wir die falschen Dinge perfekt machen oder mit perfekt falsch. Zum Beispiel war ich unlängst in Ägypten, dort liegt meterhoch Plastik herum und weil dort immer noch 5% PVC dabei ist, bei uns sind es 2,8% auch noch, kann man das Zeug noch nicht mal verbrennen. Man kann kein Öl daraus machen. Es ist das falsche Plastik. Und was machen wir jetzt? Die Unilevers und Procter & Gambles und Nestle, die das Design unserer Verpackungen auf der Welt bestimmen nach wie vor, die machen die Verpackung jetzt noch leichter und erhöhen den Recyclinganteil. Anstatt, dass sie fragen, warum Plastik, machen sie das Falsche perfekt und damit perfekt falsch.
Ja.
Und darum geht es eben nicht um Effizienz, etwas richtig zu machen, sondern erstmal zu fragen, was ist das Richtige, also was ist der Effekt? Das heißt also Effektivität vor Effizienz. Wenn man sich einen Kirschbaum im Frühling anschaut, der spart nicht, der vermeidet nicht, der reduziert nicht. Aber alles ist nützlich von diesem Baum. Dieser Baum reinigt die Luft, der Baum reinigt das Wasser, dieser Baum ist Lebensraum für viele andere Lebewesen. Unsere Gebäude sind da im Vergleich doch ganz schön primitiv. Mhm. Das heißt also, wir können von der Natur lernen, wie wir nützlich sein können und nicht ein bisschen weniger schädlich. Weil für weniger schädlich sind wir zu viele Menschen. Wir denken traditionell, wir schützen die Umwelt, wenn wir sie etwas weniger zerstören. Schützt die Umwelt, fahr weniger Auto, fahr mit dem Fahrrad. Das ist kein Schutz, das ist nur weniger kaputt machen. Das wäre so, wenn ich sagen würde, ich schütze mein 5-jähriges Kind, ich schlage es nur 5-mal anstatt 10-mal. Das heißt, ich habe damit nichts wirklich Gutes getan, sondern nur ein bisschen weniger schlecht. Und für weniger schlecht sind wir aber zu viele Menschen auf der Welt.
Ja. Und wie sind Sie zu diesem, ich nenne es für mich ein Designkonzept?
Ja, es ist ein Gestaltungskonzept. Ich bin ja auch hier in Schwäbisch Gmünd an der Designhochschule, die eine der führenden Designhochschulen Europas ist, weil ich die Designerinnen und Designer ermutigen möchte, die Gestaltung anders zu machen. Nicht nur zu behübschen, sondern wirklich zu gestalten. Ich bin dazu gekommen, weil ich begriffen habe, dass das europäische Denken nur sich an Problemen orientiert und dass wir eigentlich auch nicht denken können, dass wir gut sind. Wir können nur weniger schlecht sein. So wie wer in Baden-Württemberg ja auch sagt, wenn man gut meint, sagt man eigentlich nicht schlecht. Und so wie eine Stadt wie Stuttgart klimaneutral sein will. Ich meine, was für ein Blödsinn. Kein Baum ist klimaneutral. Ein Baum ist gut fürs Klima. Ich komme ja auch nicht nach Hause und sage, ich bin heute kinderneutral. Ich will doch gut für meine Kinder sein. Das heißt, warum versuchen wir weniger schädlich zu sein, wenn wir nützlich sein können? Und das ist deshalb diametral anders als die traditionelle Nachhaltigkeit, die den Menschen letztlich zum Feind erklärt, die jedem Kunden sagt, wenn du es nicht kaufst, ist es noch besser. Wenn du nicht da bist, ist es noch besser. Wir werden in Zukunft Massenmörder wie Herrn Putin auszeichnen, weil sie ja die Welt entlastet haben. Weil man lehrt, bei der Nachhaltigkeit den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Denn ich kann aber nicht neutral sein. Ich atme ja schließlich davon. Ich bin ja da. Das heißt, wir werden sagen, jeder Mensch, der nicht da ist, letztlich gut. Damit nehmen wir aber allen Menschen die Würde weg. Wir schauen uns ein Kind an und sagen, es wäre eigentlich besser, du wärst gar nicht geboren worden. Und das ist eigentlich schade, denn das macht die Menschen raffgierig und feindselig. Denn sie sagen dann, bevor du es nimmst, nehme ich es doch lieber selber. Ich bin eher für eine Kultur der Großzügigkeit, so wie dieser Kirschbaum eben auch nicht vermeidet und spart, sondern nützlich ist für die anderen Lebewesen. Und eigentlich sind wir von Natur aus so, dass wir gerne abgeben. Selbst die ärmsten Armen in jeden anderen Kulturen teilen immer mit anderen, wenn sie gemocht sind, wenn sie dazugehören, wenn sie ein Teil vom Ganzen sind. Aber wenn wir Angst haben, dann werden wir eher feindselig. Und dann nehmen wir Dinge an uns, die wir eigentlich gar nicht brauchen, weil wir denken, naja, es ist besser, wir haben sie schon mal, weil in Zukunft möchten wir sie vielleicht brauchen. Und insoweit gesehen schaffen wir gerade mit dieser Nachhaltigkeit das Gegenteil. Wir machen die Leute raffgierig und feindselig.
Ja. Und wie sind Sie zu dieser Erkenntnis gekommen?
Naja, ich habe...
Damals, das ist ja schon eine Weile her, das war in den 90ern gut, wahrscheinlich.
Ich habe eine sehr intensive Beziehung mit meiner Chemielehrerin gehabt. Ich stamme eigentlich aus einer Bildungsbürgerfamilie dazu. Mein einer Bruder hat zum Beispiel einen Lehrstuhl in Tübingen für neuere Literatur, mein anderer in Bielefeld. Und meine kleine Schwester ist Zeitungsredakteurin davon. Und die schafft auch die Auflage ganz gut zu halten, weil sie wirklich für einen freien Journalismus ist und auch die regionalen Korruptionsskandale durchaus auch aufdeckt dabei. Und aber ich habe doch für meine Chemielehrerin doch sehr geschwärmt und ich war Klassensprecher und dann habe ich meinen Mitschülern Chemie beigebracht, damit sie noch ihre Abschlussprüfung gut schaffte. Und glücklicherweise kam dann der Bericht des Club of Rome heraus und Herbert Kuhl hat ein Buch geschrieben, Ein Planet wird geplündert. Und dann hatte ich einen guten Grund für meinen Eltern zu sagen, warum Chemie so interessant ist. Und danach habe ich dann auch Chemie studiert und war dann an vielen Universitäten, weil ich einfach zu den Leuten hingehen musste. Habe zum Beispiel in München gelernt, wie Chemikalien besonders problematisch sind, wenn sie sich in Muttermilch anreichern, zum Beispiel bei Friedhelm Korte. Und bin so durch die Weltgeschichte gezogen, habe dann Greenpeace in vielen Ländern mitgegründet, dabei habe aber auch in Deutschland den Leuten bei Greenpeace geholfen, den wissenschaftlichen Hintergrund zu machen. Habe dann meine Doktorarbeit gemacht, bin dann hauptberuflich zu Greenpeace gegangen und habe dort meine Frau auch kennengelernt, Monika Griefan, die so Mitbegründerin von Greenpeace weltweit in vielen Ländern war, dazu in dem Vorstand international. Und ja, und von daher gesehen habe ich dann aber irgendwann gesagt, das ist ja schön, wir haben jetzt lang genug protestiert, es wird mal Zeit, Lösungen zu entwickeln. Und dann habe ich eben mir ganz viele Leute dazu angehört auf der Welt. Mit dem Dalai Lama konnte ich 3 Tage reden davon, mit Michail Gorbatschow, mit vielen Naturvölkern, und habe begriffen, dass wir eben in Europa nur einen kleinen Teil des Ganzen kennen. Und das ist, die Probleme zu kennen. Ich habe 1982 gezeigt, dass BVC-Weichmacher unfruchtbar machen, und ja, jetzt wird es ja verboten. Ja, die Fruchtbarkeit der jungen Männer hat sich halbiert, fast jeder 8. Mann ist unfruchtbar davon inzwischen. Oder ich habe mit Max Daundacher, einem Toxikologen, gezeigt, dass wenn man Kaugummis kaut, dass man die Zahnblomben mit isst, das Quecksilber rausgeht. Die ganzen traditionellen Toxikologen haben nur Gutachten gemacht, um das zu verhindern. Jetzt, nach 40 Jahren, werden die Amalgamfüllungen verboten. Man hat 2 Generationen dieses Quecksilber zugemutet, obwohl die Quecksilberbelastung bei uns schon viel, viel zu hoch ist und für uns gesundheitsschädlich ist. Nur weil man ein bisschen Geld sparen wollte bei den Zahnfüllungen. Und darum braucht das europäisches Problemdenken. Aber ich habe viele Kollegen, die denken, wenn sie forschen, hätten sie schon irgendetwas getan, weil so wie die 2 Professoren, die sich treffen, oder eine sagt, kannst du mir sagen, wie es zum Bahnhof geht? Und der andere sagt, tut mir leid, weiß ich nicht, Bahnhöfe sind wirklich extrem wichtig für die menschliche Begegnung und die Kultur. Aber leider weiß ich nicht, wo es hingeht dazu. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. So forschen und forschen wir. Ich habe einen Kollegen, der zeigt, dass zum Beispiel das Schmerzmittel Voltaren im Bodensee bedeutet, nur wenn 3 Kilogramm Voltaren im Bodensee verteilt sind, dass dann die Zahl der Fische sich halbiert. Und jetzt untersucht er, ob im Genfer See das genauso ist. Ja. Anstatt endlich Voltaren zu verbieten, ein Mittel, was für die Umwelt extrem schädlich ist und leicht auch zu ersetzen ist durch andere Schmerzmittel dabei.
Ja, also Sie haben irgendwie einen Wissensdurst gehabt auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die Idee, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Ja, ich habe mich
das hat Sie erstmal, irgendwie angetrieben und durch die Weltgeschichte
getrieben. Nein, ich habe mich einfach der Ärger darüber angetrieben, wie primitiv das ist, was uns umgibt. Ich meine, ich fasse einen Kassenzettel an, da steht drauf, ja, ein Coupon, da steht drauf, bitte nicht ins Altpapier wererfen, weil das so giftig ist. Und ich habe sofort 2 Dutzend Chemikalien in meinem Blutstrom. Ich finde in Vorarlberg die ganzen Gewässer mit Skiwachs verseucht. Ja, wie kann man Skiwachs herstellen und nicht fragen, was damit passiert? Oder wir haben 110 Gramm nach Angaben des Umweltbundesamtes, 110 Gramm Mikroplastikabrieb jedes Jahr durch unsere Schuhe. In jeder Körperzelle finde ich jetzt mindestens 30 Mikroplastikteile. Und die führen dazu, dass die Zellen in ihrem Stoffwechsel geschädigt werden. Die kleinen Blutgefäße werden verstopft mit Mikro- und Nanoplastik dazu. Wir kriegen eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, einen Schlaganfall zu erkranken. Die Leute haben noch ihre Laserdrucker rumstehen, und jede Seite gibt 2 Milliarden Teile an Nano und Mikro und Staub ab dazu. Und jetzt atme ich ein. Ich habe die Obduktion von einem 44-jährigen Mann mitgemacht, der zu Hause Laserdrucker stehen hatte, ein Homeoffice gemacht hat, 3 kleine Kinder. Und er ist mit 44 im Schlaganfall gestorben. Ich habe selbst in den kleinen Zehen noch den Staub aus dem Laserdrucker drin. Und dann werden Umweltorganisationen gesponsert von Laserdruckerherstellern, und dann machen die dazu nichts. Die machen zu Feinstaub etwas, aber zu dem Feinstaub, den ich zu Hause habe, dazu eben nicht. Das ärgert mich. Nicht nur, dass die Chemie so primitiv ist, sondern dass die Leute absichtlich Forschung machen, um nichts zu tun. Ja. Denn jeder, solange geforscht wird, braucht nichts. Außerdem ist die Kultur eben so, dass sie bei uns darauf aus ist zu sagen, dass die Menschen böse sind. Das kommt ja von der Religion. Sowohl das Christentum wie der Islam sagen, du bist böse. Und bei Ihnen, Herr Schäfer, mag das auch zutreffen. Und nur Herr Schweizer,
wer mag es zutreffen? Also, dass ich böse bin.
Ja, das ist böse, wer mag zutreffen. Und nur göttliche Gnade kann dich erlösen. Ja? Also darum, ich habe gerade an Herrn Schäfer gedacht, der dieses Mal gezeigt hat an vielen, dass das kulturell bedingt ist, dass wir sozusagen versuchen, möglichst wenig schlecht zu sein Ja, ich habe das erst begriffen, als ich in China eine Weile gearbeitet habe. Wenn man in China auf dem Land zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute bis heute noch, dass man so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Das gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Wir haben in Baden-Württemberg noch nicht mal ein Bio-Siegel, obwohl der Biolandbau eigentlich hier erfunden worden ist, weltweit, was erlaubt, dass meine eigenen Exkremente wieder verwendet werden dürfen. Wir denken, es ist nur gut, wenn wir nicht dazugehören. Darum haben wir den Bauern nie was zurückgegeben. Die Stadt Stuttgart hat immer nur die Nährstoffe genommen, aber den Bauern nichts gegeben. Die Bauern verhungerten, die Stadt musste größer werden und weiter weggehen. Die Leute sind in die Stadt gegangen, sind verhungert oder ausgewandert. Das heißt, wir haben nie begriffen, dass wir ein Teil des Ganzen sind. Und das muss man in China lernen. Also China hat eine bruchlose Zivilisation von über 7000 Jahren, weil sie die Nährstoffe immer in Kreisläufe gefahren haben. Was aber dazugehört, ist auch amerikanischer Handlungswillen. Also die Amerikaner handeln, wenn sie etwas erkannt haben, meistens schlecht informiert. Darum überfallen sie Länder. Das sind ähnliche Kriegsverbrechen, den Irak zu überfallen, wie die Ukraine zu überfallen davon. Aber sie handeln, wenn sie meinen, etwas erkannt zu haben. Und wir reden halt davon. Und was halt sehr stark noch ist, die Nachhaltigkeit wird sehr stark nördlich bestimmt. Wenn es dunkel und kalt ist, dann muss ich sparen, verzichten, vermeiden, reduzieren. Darum heißt ja auch die Definition der Nachhaltigkeit, die Bedürfnisse der jetzigen Generation zu erfüllen, ohne den zukünftigen zu schaden. Und alle beten diesen Schwachsinn daher, weil komme ich nach Hause und sage meinen Kindern, ich möchte ihnen heute nicht schaden, ich möchte doch gut sein für die nächste Generation und ihnen nicht nur nicht schaden. Das heißt, die kulturellen, sozialen Dinge sind genauso wichtig und vor allem ist es endlich wichtig, die Marktwirtschaft ernst zu nehmen. Das habe ich aber schon als Teenager begriffen. Ich habe meinen Wettbewerb mitgemacht, weil meine Chemielehrerin sagte, das musst du mal zeigen, was du da kannst. Und dann habe ich einen Fernseher auseinandergebaut und habe in den Fernseher 4360 Chemikalien identifiziert und habe eine ganz unschuldige, schüchterne Frage gestellt, habe gefragt, wollen die Leute wirklich 4360 Chemikalien haben oder möchten sie nur Fernsehen gucken? Dann wurde ich als Ökokommunist aus dem Wettbewerb ausgeschlossen. Das war Öko und Kommunismus, das war ein bisschen zu viel. Aber alle modernen Produkte sind eigentlich alle Dienstleistungen. Ich brauche keinen Kopierer, ich brauche keine Waschmaschine, ich brauche nur die Nutzung davon. Und dann, wenn ich heute wird im Europäischen Parlament verabschiedet das Recht auf Reparatur. Das ist ja ziemlich traurig, weil dann muss ich auch noch die Reparatur bezahlen. Ich möchte ein Recht auf Intaktheit haben, dass ich eben keine Reparatur haben muss. Ich will eine Waschmaschine haben, die 3000 Mal wäscht. Und warum soll ich dann eine Reparatur dafür bezahlen? Ich kaufe nur die Dienstleistung. Das ist noch nicht da. Also das Eigentum ist noch sehr zur Religion gemacht und dadurch meinen die Leute, dass sie den Müll unbedingt haben müssen. Aber so machen wir die Hightech-Entsorgung für chinesischen Sondermüll. Und dann sagen wir, der Standort ist so teuer. Wir bleiben auf halbem Wege stecken, geben viel Geld aus. Zum Beispiel in Druckerzeugnissen, so in Verpackungen oder Zeitungen, sind heute etwa 50 Stoffe drin, die eine Kompostierung ausschließen. Sagt man immer, oh, das ist ja ein Holzwerkstoff, natürlich, Zellulose. Aber stimmt doch gar nicht. Die Zellulose ist nur der Kern davon. Die Druckfarben davon sind heute noch 50 so, dass man das Papier nicht im Ofen verbrennen kann oder dass man es auch nicht in den Kompost werfen kann. Vor 30 Jahren waren es 90 giftige Stoffe gewesen. Man hat Kobalt verwendet, weil es so schön blau war, Mangan, weil es so schön grün war, Blei, weil es so schön weiß war, Chrom, weil es so schön gelb und rot war. Davon, das hat man begriffen, dass man viele von diesen Stoffen rausgenommen hat, aber es sind immer noch 50 giftige Stoffe drin. Optische Aufheller, Abbindebeschleuniger sozusagen für die Farben. Teflon zum Beispiel ist dort auch in Verwendung. Wo ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt 50 Mal erschossen werde oder 90 Mal? Ich habe nur viel Geld ausgegeben, ohne etwas zu erreichen. Die Papiertaschentücher sind gar keine Papiertaschentücher. Ja, sagt man, oh, Holz, Weltwerkstoff, ist aber gar nicht so. Das sind eigentlich Plastiktaschentücher mit einem Zellulosekern, weil sie enthalten einen Nassfestigkeitsstabilisator, der das Ganze überzieht, damit es sich nicht auflöst, wenn es nass wird. Und das ist ein Epichlorohydrin, was sich eigentlich nie abbaut davon. Das geht in die Umwelt. So bleibt ein Tempotaschentuch 18 Jahre liegen. Und so gilt es gerade bei Holz für viele Dinge, wo die Leute meinen, das sei ein Naturprodukt. Aber im eigentlichen Sinne dazu sind die Lacken, die Farben, die Hilfsstoffe alle nicht dafür gemacht, dass das Material wieder in biologische Kreisläufe zurückgehen kann. Das könnte anders sein, weil Holz ist ja ein Werkstoff, der ideal für die Biosphäre eigentlich geeignet ist. Ja, und ich möchte auch gar nicht, dass Holz kompostierbar ist, denn Holz ist nicht kompostierbar zum Glück. Weil sonst würde ja alles gleich zu Kohlendioxid und Wasser zerfallen. Holz, die Kompostierung ist definiert zum Zerfall zu Kohlendioxid und Wasser. Und zwar in einer bestimmten Zeit, maximal 3 Monate. Aber ich will ja, dass das Holz hält, ja. Und ich will den Kohlenstoff ja auch nicht in der Atmosphäre haben, sondern natürlich im Boden, ja. Und ja. Von daher gesehen sind wir leider da immer noch am Anfang, was mich motiviert ist, wie primitiv das Zeug ist. Ich finde, in Muttermilch, was mich jeden Tag, jeden Morgen ärgert. Ich finde seit 36 Jahren in Muttermilchproben 2800 Chemikalien. Davon kommt ein Drittel aus dem Baubereich davon. Ja, es gibt keine einzige Probe an Muttermilch, die man als Trinkmilch vermarkten dürfte. Keine einzige. Die Grenzwerte sind teilweise zig-hundertfache überschritten, nicht so ein bisschen was davon. Das heißt, das ist chemische Belästigung. Ich muss meinem Baby ja auch nicht nachweisen, bei einer sexuellen Belästigung auch nicht nachweisen, dass ich davon krank werde. Aber von mir wird dann immer verlangt, ich muss nachweisen, dass das Kind krank wird davon. Wir haben in Berlin so viele Kinder mit Kreidezähnen, wo sich das ganze Milchgebiss auflöst dabei. Und dann soll ich nachweisen, dass es an PVC-Weichmachern liegt. Nein, das Baby hat ein Recht, mit dem Zeug nicht belästigt zu werden. Trotzdem ist es übrigens gut, Herr Schweizer, wenn Sie sich weiter noch Kinder zulegen wollen dazu.
Das ist jetzt meine Frage.
Ein Baby ist zu stillen dazu, weil die Mutter kann sich damit entgiften. Also ich kann mit einem Baby ein Drittel aller Schadstoffe wegkriegen. Das ist das beste Detox-Programm für Männer, gibt es nichts Vergleichbares. Aber auch für das Baby ist es das Beste, maximal aber nur ein Jahr. Weil so lange funktionieren die Leber und die Nieren noch nicht richtig, das heißt, der ganze Dreck rauscht da nicht durch. Darum kann das Baby, ist es für das Baby trotzdem gut, auch gestillt zu werden. Viel besser als jedes Nestle Milchpulver. Aber eigentlich ist es doch unfair, diesem Baby 2800 verschiedene Chemikalien durch die Muttermilch zu verabreichen, wenn es nur Muttermilch haben will. Wir haben in 60 Jahren des letzten Jahrhunderts gutes Handwerk mit schlechter Chemie ersetzt. Und da sind wir leider immer noch. Und vieles davon finde ich dann Muttermilch wieder.
Ja, das wäre meine Frage gewesen. Also mir persönlich gibt... Ich hatte auch diese Gedanken, ja, nur durch Verzicht. Also ich sollte eigentlich, am besten wäre es, ich existiere nicht. Mhm. Das Einzige, oder was mir Hoffnung gibt, oder der Ausweg, den ich da dran sehe, ist eben das Designkonzept Cradle to Cradle. Was gibt Ihnen Hoffnung? Was hat Sie über die Jahrzehnte getragen, in der Sie immer, Sie haben jetzt so viele Negativbeispiele genannt. Also für mich würde das verrückt machen, wenn ich das so dicht vor der Nase hätte und mir immer wieder anschauen würde. Wie bewahren Sie sich denn Optimismus? Ja, also
Steven Spielberg hat mal gesagt, Michael, ist nicht erstaunlich, dass ausgerechnet aus dem Land des Holocausts ein Konzept kommt, was einen globalen Holocaust verhindern könnte, weil es einfach die Menschen als Chance begreift und nicht als Belastung. Was es versteht, dass weniger schlecht nicht gut ist, sondern nur schlecht weniger. Das hat in Israel einen wahnsinnigen Effekt gehabt. Es haben sich viele jüdische junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf den Weg gemacht zu mir, um mit mir zusammenzuarbeiten. Eine Rachel Platin, ein Yair Engel, eine Chani Eisenblatt, ein Yael Steinberg und so weiter. Davon von 10 sind 3 ermordet worden durch die Hamas am 7. Oktober. Die wollten einfach an die gute Tradition anknüpfen, die es vor allem in Hamburg durch die Aufklärung ja auch gegeben hat, an wirklich jüdischer Tradition, mit christlicher Tradition in Verbindung davon und der Aufklärung sozusagen. Was mich umtreibt, ist, dass ich weiß, dass wir zu langsam sind. Das treibt mich um. Und was mich umtreibt, ist andererseits, dass ich glaube, dass wir Menschen inspirieren können. Also der Kohlendioxidausstoß der Bundesrepublik ist viel geringer als der chinesischen Zementindustrie. Aber es gibt jetzt in China ein Unternehmen, Good Baby. Ich hatte die Tochter Sharon als meine Studentin in MIT in Boston davon. Und die Sharon hat gesagt, Papa, wir machen das. Diese Firma Good Baby stellt mehr Kindersachen her, als es Kinder auf der Welt gibt. Jeder dritte Kinderwagen ist von denen, jeder zweite Kindersitz, das Maxi-Cosi und sonst was. Und die bauen seit 2010 ihren ganzen Laden nach Cradle to Cradle um. Das inspiriert so viele Menschen. Und was das dann mit sich bringt, ist, dass die Leute von Good Baby auch für ihre Konkurrenz testen, weil sie sagen, ein Baby kann ja nichts dafür, wenn es keinen gesunden Kinderwagen von Good Baby sozusagen gekriegt hat. Und dann weisen die anderen darauf hin. Dadurch schafft eine einzige Person, Sharon, die Tochter von Herrn Song, dazu, schafft, dass die ganzen Kinderwagen, die ganzen Kindersachen, die man auch Kinderfahrräder und Schnuller und Kleidung und sonst was, diese ganzen Dinge viel sauberer sind, als sie vorher waren, nur weil eine Person sich eingesetzt hat. Das inspiriert mich umgekehrt. Und gerade ich war vor kurzem in China. In China kennt jedes Kind Sisi. Das ist total lustig. Die österreichische Kaiserin, die in Realität ja ein absolutes Monster gewesen war, also selbstsüchtig, raffgierig, Psychopathin ohne Ende. Aber so wird sie durch Romy Schneider ursprünglich dargestellt, sozusagen als die tolle junge Frau dargestellt. Und das ist ja spannend, weil der Treibhauseffekt, die Klimaveränderung, das Artensterben ist ja ein kollektives Problem, nicht das Individuums, sondern das. Und jetzt gibt es ein kleines Mädchen und sagt, ey, ich bin wichtig. In einem Land, was nur das Kollektiv betont, wo man hinkommt, an jeder Stelle, wenn man eingereist ist, selbst in der Provinz, persönlich in Landessprache begrüßt wird, da auf dem Rechner davon vor einem, weil man entsprechend digital erfasst ist, kommt jetzt ein kleines Mädchen und sagt, ey, ich bin wichtig, ich habe Gefühle, ich zähle. Und das ist spannend. Also plötzlich ist ein kleines Mädchen aus Österreich, aus Bayern ursprünglich, was tatsächlich die ganzen Menschen in China inspiriert, an das Individuum zu denken, an persönliche Freiheit, an persönliche Gefühle. Und es ist toll. Ich meine, wenn man auf dem Land ist, den ganzen Landstrichen dazu, gibt es oftmals zweimal mehr Jungs als Mädels, weil die Mädchen abgetrieben worden sind, wenn man eben noch nur in der Kindpolitik nur einen Jungen haben wollte. Dabei, und jetzt kommt ein Mädchen und sagt, ich zähle, ich bin wichtig. Und das ist doch spannend. Ja? Also so die Menschen zu inspirieren mit dem, was wir tun. Und das ist deshalb wichtig, dass wir die Dinge hier tun, dass wir andere Geschäftsmodelle entwickeln. Zum Beispiel die Firma Schüco war weltweit die Firma mit den allerbesten Solaranlagen. Ja. Die haben Solaranlagen gemacht, die haben nach 19 Jahren noch 93% ihres Wirkungsgrades gehabt. Und was haben sie gemacht? Die haben Solaranlagen verkauft. Ich meine, warum denn? Bitteschön, niemand braucht eine Solaranlage. Ich brauche doch nur den Strom. Wenn die nur die Nutzung verkauft hätten dabei, dann wären sie heute so groß wie Apple. Ja, weil die haben konkurriert mit den chinesischen Anlagen, die, wie gesagt, die Hälfte ihres Wirkungsgrades verloren haben in den ersten 5 Jahren. Das heißt, der Strom aus den Schüco-Anlagen war pro Kilowattstunde 40% günstiger. Sie haben aber die Anlage verkauft und die war 30% teurer. Jetzt passiert uns das Gleiche mit diesen Wärmepumpen. Ja? Jeder Mensch kauft jetzt unbedingt eine Wärmepumpe. Dabei braucht niemand eine Wärmepumpe. Ich brauche doch nur die Wärme. Jetzt haben wir diese ratternden Dinge dann in Vorgärten stehen, extrem hässlich. Ja, und ich denke immer, ich bin in Frankfurt am Flughafen dazu, weil die ganze Gegend beschallt wird mit diesen Wärmepumpen, weil der Wärmepumpenhersteller immer Kompromisse eingehen muss zwischen Qualität, Schönheit und Kosten sozusagen. Und dann stehen diese hässlichen Dinger da. Und diese hässlichen Dinger können auf Dauer die Leute in China billiger. Wenn ich jetzt gar keine Wärmepumpe verkaufen würde, sondern nur 20 Jahre Nutzung, dann würde eine Wärmepumpe, die zum Beispiel von EBM Papst Ventilatoren in Künzelsau, Mulfingen betrieben wird, davon könnte tatsächlich 20 Jahre ohne Wartung funktionieren. So kommen dann die chinesischen Wärmepumpen, wir zahlen uns dumm und dämlich mit der Reparatur und haben ein Recht auf Reparatur noch dabei. Wenn wir ein Recht auf Intaktheit hätten, dann würden wir in Europa auch in 30 Jahren noch Wärmepumpen herstellen. Ich verkaufe dann also nur die Nutzung, dann kann ich das beste Material nehmen, nicht den billigsten Dreck. Davon muss also keine Kompromisse eingehen. Und wenn mir das gelingt, das zu inspirieren, ich habe Ricarda Lang getroffen hier, die ist die Bundestagsabgeordnete für Schwäbisch Gmünd, die hat versprochen, dass sie im Bundestag das einbringen wird und sagen wird, wir werden in Zukunft eben Wärmepumpen als Dienstleistung haben, dann wird es auch eine Wärmepumpenindustrie geben. Das gilt für die gesamte Industrie, vor allem für die Maschinenbauindustrie. Ich war in Bangladesch, dort stehen ausschließlich europäische Maschinen rum, aber alles chinesische Nachbauten, kein einziges Original. Wenn die Leute aber gar keine Maschine verkaufen würden, sondern nur die Nutzung, dann würde eine Maschine sich lohnen, die nicht kaputt geht und die auch nicht nachgebaut werden kann, weil ich sie ja gar nicht verkaufe, weil ich nur das Nutzungsrecht verkaufe. Das treibt mich um. Wir werden sonst unseren gesamten Maschinenbau verlieren, gerade im Bereich der verarbeitenden Industrie, auch gerade im Holzbau, in den ganzen Bereichen werden wir komplett unsere Industrie verlieren. Und da haben wir jetzt ein kleines Zeitfenster, dieses Geschäftsmodell zu ändern. Also wenn etwas nur genutzt wird, ist es Dienstleistung und geht damit in die Technosphäre zurück. Und was mich eben noch umtreibt, auch die nächsten 20, 30 Jahre umtreiben wird, ist, dass ich glaube, dass wir das jetzt viel schneller umsetzen müssen, weil wir sonst eben für die Reparatur so viel bezahlen, dass wir gar nichts Neues mehr machen können. Ja. So eine Katastrophe wie im Ahrtal, da sind 40 Milliarden Euro einfach weg, die kann ich nicht wieder einsetzen irgendwo anders.
Ja. Und wie blicken Sie auf das Bauwesen, insbesondere auf den Holzbau? Haben Sie da eine Perspektive drauf oder Berührungspunkte?
Naja, also ich mit ausdrücklich für niemand bezahlt, den ich hier irgendwie erwähne dabei. Ausdrücklich habe auch nichts ausgemacht dazu.
Ja.
Nehmen wir die Frau Berghofer zum Beispiel, der gehört die Firma Adler wesentlich dazu in Österreich. Die machen nichts anderes als Holz, Farben und Lacke. Die habe ich 2013 getroffen, ist in der Nähe von Innsbruck. Und die haben einen tollen Slogan: In unseren Adern fließt Farbe. Ja, das hört sich ja an wie bei Frankenstein oder Dracula, so etwa. Aber wenn das eure Identität ist, meinetwegen. Davon habe ich gefragt, liebe Frau Berghofer, wenn Sie jetzt alle Ihre Farben und Lacke durchgucken, wenn ich die auf Holz auftrage, wie viel von dem Holz kann ich noch in meinen Ofen verbrennen, ohne dass ich einen Filter brauche? Sie hatten damals keine einzige Farbe, keinen einzigen Lack. Und jetzt haben Sie mehrere Dutzend Cradle to Cradle, weil die Frau Berghofer gesagt hat, kann ja wohl nicht sein. Ich will auf meine Arbeit stolz sein. Ich will die an die nächste Generation die Firma weitergeben. Die hatten da 800 Beschäftigte dabei. Ja, und machen ja nichts anderes als für Holzchemikalien. Ich sage aber nur, die meisten Klebstoffe, die meisten Hilfsstoffe sind nach wie vor extrem primitiv. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel gar keine Küche mehr verkaufe, sondern zum Beispiel bei einem Alno nur die Nutzung für 15 Jahre verkaufe, eine Küchenversicherung, dann kann ich zum Beispiel die Firma Fleiderer in Gütersloh ganz andere Spanplatten machen. Und dann muss sie nicht sagen, oh, das ist jetzt frei von Formaldehyd und dafür ist irgendwie Isocyanat drin. Ja, also man muss sie nicht sagen, du wirst zwar jetzt nicht erschossen, aber dafür erhängt dazu, sondern sie kann das beste Material verwenden und sie kann Bindemittel nehmen, die nachher reversibel sind, die dem Holz Bindemittel nie nachvollzogen sind. Und dann kann ich das wieder auflösen und neu zusammensetzen. Weil ich verkaufe ja gar keine Küche, ich verkaufe nur eine Küchenversicherung. Die Haushaltsgeräte sind genauso Dienstleistung. Davon in Nähe von Fleiderer sitzt Miele, dann verkaufen die eben nur 3000 Mal waschen. Und dann kann die Waschmaschine statt mit 84 Kunststoffen mit 5 Kunststoffen hergestellt werden. Und dann lohnt es sich, die wieder zurückzugewinnen. Also das Geschäftsmodell ist entscheidend dafür. Und gerade im Holzbereich ist das Holz ein idealer Werkstoff. Wobei ich ausdrücklich darauf hinweisen will, dass, ja, wenn man das im Kontext auch mit diesem Forst- und Holz-Podcast sieht, im Moment wird dort wirklich etwas nur zu verkürzt berichtet. Wenn im Harz die Bäume absterben, dann liegt das nicht am Klimawandel zuerst. Überhaupt nicht. Es liegt auch nicht zuerst an einer falschen Bewirtschaftung. Es liegt daran, dass zu viel Stickstoff eingetragen wird als aller Hauptquelle. Dadurch baut sich das Laub viel schneller ab. Wenn man durch den Harz spazieren geht, sind überall diese Wurzeln in der Luft. Der Humus nimmt so drastisch ab, sodass die Speicherfähigkeit für Wasser zu deutlich abnimmt. Der Stickstoffeintrag ist so hoch, viel höher als in vorindustrieller landwirtschaftlicher Zeit, dann zu 60, 80 Gramm Stickstoffeintrag. Dadurch ist der pH-Wert auch so niedrig, dass die Wurzeln sich nicht ausbilden, die Feinwurzeln. Ich habe mir einen 60-jährigen Buchen untersucht, die haben nur 40% der Feinwurzelmasse davon. Das Pilzgeflecht, die Mykorrhiza, die ja in Symbiose die Nährstoffe und die Mineralien zur Verfügung stehen, werden dadurch aber geschädigt und dadurch sind die Bäume viel weniger mineralstoffreich, dadurch sind sie viel anfälliger gegenüber Insekten oder Erkrankungen und dadurch, dass sie so wenig Feinwurzeln haben, sind sie viel anfälliger gegen Stürme natürlich und gegen Trockenheit, weil sie ja zu wenig Feinwurzeln haben. Das heißt, es ist viel komplexer als nur zu sagen, ja, der Klimawandel verursacht also das Waldsterben dabei. Das ist nicht wahr. Es ist, als erstes muss der Stickstoffeintrag gestoppt werden. Natürlich auch das hohe Kohlendioxid, der hohe Kohlendioxidanteil in der Atmosphäre führt dazu, dass die Wälder schneller wachsen dabei und damit eben umso mineralstoffärmer sind und dadurch sind sie viel anfälliger. Schwäbisch Gmünd zum Beispiel hier möchte jetzt eine Schwammstadt sein, aber wir müssen ein Schwammland erstmal sein. Die Böden verlieren den Kohlenstoff und das Holz wäre ein ganz wichtiger Träger, eben den Kohlenstoff zu speichern und zu halten und ihn zurückbringen. Aber das Holz kommt mit den falschen Chemikalien und das war früher noch natürlich schlimmer mit Xyladecor und Xylamon. Lindan haben die Leute draufgetragen, DDT. Davon, ich habe oftmals jetzt in der ehemaligen DDR noch zu tun, da ist das DDT in Deutschland, Westdeutschland wurde es 72 verboten, wurde die ganze Zeit noch verwendet und man hat auch dort die sauberen Anteile an Lindan exportiert und die schmutzigen hat man als Holzschutzmittel auch verwendet, noch weiter in den Dachstühlen davon. Und da kommen Leute heute, die zittern in so Holzhäusern und zittern und sagen, wollen Sie nicht mein Haus kaufen? Weil die reichern das an dazu über die Zeit. Der Vorteil ist allerdings, dass wenn jetzt Leute diese Fertighäuser kaufen, haben sie gar keine hohen Belastungen mehr drin. Also junge Paare, die dann Angst haben,
dann werden die Filter ausgetauscht.
Ja, so ein Holzschutzmittelhaus dazu, die haben den Vorteil, dass die großenteils ausgedünstet sind davon. Das muss man natürlich im Detail noch angucken. Es gibt zum Beispiel ein freies Hexachlor Benzol oder es gibt Pentachlorphenol, entweder als Salz oder als freies. Das Freie dünstet aus dazu, das Salzige bleibt darauf. Das heißt, kurz zusammengefasst, Holz ist ein wunderbarer Werkstoff, aber womit es verarbeitet wird, selbst bei Schalhilfsmitteln, beim Beton, davon kommt mir das pure Grausen. Mhm. Das ist unglaublich, wie primitiv das ist, weil man einfach denkt, das Holz sei ein Werkstoff, der gut ist, und das überträgt man dann auf die ganze Chemie, die damit verbunden ist. Und das ist leider ein Fehler. Mhm.
Und Sie haben jetzt gerade die, zum Beispiel die ARTA-Produkte erwähnt, die zertifiziert sind.
Ja.
Wie funktioniert das mit der Zertifizierung? Ist es eine Zertifizierung, der ich endlich mal wirklich vertrauen kann? Weil da bin ich mir persönlich häufig unsicher, wenn ich irgendwelche Zertifikate sehe. Das ist, also irgendwie habe ich da so eine Grundskepsis.
Ja, ich bin gegenüber. Eigentlich absolut nicht für Zertifizierung, weil die Zertifizierung sagt, ich bin gut und du bist böse und ich muss dich alle 2 Jahre kontrollieren. Wer zertifiziert die Zertifizierer? Und wenn es die Zertifizierer zertifiziert werden, wer zertifiziert die Zertifizierer der Zertifizierer? Ja, das heißt, es ist auch ein trauriges Menschenbild. Ja. Ich mache die Dinge lieber transparent. Ich sage, was ich tue. Ich sage, dieses Holz kannst du im Ofen verfeuern, ohne dass du einen Filter dafür brauchst, außer einen Feinstaubfilter natürlich für den Holz, Aschestaub davon. Also das heißt, oder du, das geht zurück. Es muss in die Technosphäre zurück davon. Aber die ganzen Gebäudezertifizierungen sind so. Und ja, also die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen ist sicher das beste, weltweit beste Zertifizierungsverfahren. Ist inzwischen in vielen Ländern übernommen auch dazu. Obwohl sogar Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen heißt, ist es selbst in Dänemark oder in Spanien oder auch in Kroatien oder sonst von ganz vielen Ländern inzwischen Standard davon. Ist das beste Zertifizierungsverfahren. Und wenn man eine DGNB-Zertifizierung hat, dann kann man schon sicher sein, dass das ein Gebäude ist, in dem eigentlich nichts Schädliches drin ist. Also damit erreicht die Zertifizierung schon einiges. Damit wir in solche Zertifizierungsverfahren mit einbezogen werden können, müssen unsere Produkte auch zertifiziert werden. Und vor allem für Angstgesellschaften wie USA, wo es mehr Anwälte gibt als im Rest der Welt zusammen, wo ich immer verklagt werden kann, ist die Zertifizierung ein wichtiges Instrument, aber eigentlich traurig. Und dann noch die Zertifizierung mit Silber, Gold und Platin. Ich meine, wie traurig. Ich meine, das ist wieder Tanz ums goldene Kalb sozusagen. Platinverbindungen sind ähnlich giftig wie Zyankali. Ich könnte auch gleich mit Zyankali zertifizieren sozusagen. Ja. Nur Platin ist glücklicherweise nicht so gut verfügbar. Aber eigentlich, wenn ich Platinverbindungen habe, die kennt man auch in Krebsmedikamenten oder in Katalysatoren, das ist der Albtraum eigentlich in der Umwelt. Und überall reichert sich das an, entlang der Straßen, durch die Katalysatoren, zum Beispiel mit Rhodium zum Beispiel und anderen wirklich extrem schädlichen Metallen. Also ich würde dann schon zertifizieren, so mit Ameise, mit Meerschweinchen und mit Gorilla oder sowas, aber nicht unbedingt mit giftigen Schwermetallen. Also eine Gesellschaft, die mit giftigen Schwermetallen zertifiziert, ist doch eigentlich zum Untergang geweiht. Aber diese Cradle-Cradle-Zertifizierung davon ist inzwischen für 16.000 Produkte, wie gesagt, schon umgesetzt. Manchmal ärgert es mich auch, weil Leute mit einem Naturprodukt kommen, zum Beispiel einer Schindel aus Lärchenholz, und sagen, oh, das muss doch Cradle-Cradle zertifiziert werden. Aber die Designleistung ist nicht durch den gemacht, der die Schindel verkaufen will. Und den lieben Gott kann ich nicht zertifizieren. Ja. Also warum soll ich denn Zertifizierung haben? Das ist einfach nur ein Missbrauch letztlich dazu. Ja. Also die Designleistung soll ja zertifiziert werden, dass das Material für biologische oder technische Nährstoffkreisläufe verwendbar ist. Das heißt, ich selber habe mit der Zertifizierung auch nichts zu tun, denn sonst würde ich mich ja selber zertifizieren. Mhm. Ich bin noch im Board, also im Aufsichtsrat drin dabei, was ich manchmal nutze, um irgendwelche Missbräuche doch zu verhindern, wenn Dinge formell zertifiziert werden können. Wenn zum Beispiel gibt es so Silberverbindungen, die entsprechend antimikrobiell sind, die ich aber sehr ablehne, weil sie alle Lebewesen schädigen gleichzeitig und damit eigentlich die Terroristen schädigen. Vor 11 Jahren ist mein Sohn
in Klamotten und sowas,
ja, glaube ich. Ja, ja, drin, klar, in Schuhen drin dazu.
Ja.
Ja, vor 11 Jahren ist mein Sohn Jonas mit 24 Jahren an einem an Krankenhauskeim gestorben. Ja. Und das war völlig unnötig, nur einer einfachen Bandscheibenoperation. Darum bin ich besonders sensibel, wenn es um solche antimikrobiellen Dinge gibt, weil es die Resistenzen, die Terroristen geradezu heranzieht. Und Und dann kommen die und sagen, ja, das ist ja nur so geringe Konzentrationen drin, dass es ja unter die Grenzwerte der Zertifizierung fällt. Also kann es zertifiziert werden. Die wollen dann Silber als Gold zertifiziert haben. Das haben nicht mal die Alchemisten geschafft davon. Und dann sage ich, Freunde, das ist nicht so ganz, ja, davon, obwohl es formell ginge. Aber das ist so, wenn ich jemand anschaue, der gerade erschossen wurde und sagt, na ja, der ist doch total gesund, aber das kleine Loch in der Stirn macht einen Unterschied dann aus. Und so ist es halt auch zum Beispiel bei den PET-Flaschen, wo ein Katalysator drin ist, der dann von der Coca-Cola einfach ideal ausgewaschen wird. Die Phosphorsäure wäscht das Zeug direkt raus. Dann sagt die Firma zwar, oh, wir müssen uns ja nicht an die Trinkwassergrenzwerte halten, weil wir verkaufen ja Coca-Cola. Und die sagen auch, oh, wir haben Lebensmittelzulassung davon für das Zeug. Aber das ist der falsche Katalysator in dem PET, was dann herausgewaschen wird durch zum Beispiel eine Limonade oder die Cola zum Beispiel. Mhm. Ja, also man sollte nicht das Falsche optimieren dabei, sondern erstmal zu fragen, was das Richtige ist.
Ja. Jetzt vielleicht noch, auch für mich, da bin ich erst jetzt die letzten Tage gedanklich drüber gestolpert. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Cradle to Cradle und Kreislaufwirtschaft in den Begriffen?
Naja, Kreislaufwirtschaft ist sozusagen die Primitivform davon. Ja, also ist auch, und die Leute machen dann immer Lebenszyklusanalysen, selbst weil die Studenten hier machen Lebenszyklusanalysen von Cola-Dosen. Hast du schon mal eine lebende Cola-Dose irgendwo gesehen? Das heißt, wir projizieren Leben in tote Gegenstände. Daraus wollen wir auf Langlebigkeit. Eine digitale Welt braucht aber definierte Nutzungszeiten. Ich muss ja immer wissen, wann die Materialien wieder zur Verfügung stehen. Ich verkaufe also keinen Bürostuhl, ich verkaufe 10 Jahre gesundes Sitzen, ich kaufe keinen Teppichboden, sondern nur noch die Fußbodenverpackungsversicherung. Dann kann der Hersteller das beste Material verwenden. Anstatt 27 Plastiksorten im Bürostuhl gehen 2 Plastiksorten, wo es sich dann lohnt. Der Kreislauf ist aber eigentlich die Ausnahme. Eigentlich ist es eher lineares Denken im Kreis. Cradle to Cradle sind Räume. Und natürlich ist der Unterschied schon der, dass ich nicht den Einfluss minimieren möchte, sondern dass ich einen großen Einfluss haben möchte. Also nicht den ökologischen Fußabdruck minimieren, sondern einen großen zu haben, der ein Feuchtgebiet wird, dass ich einen Menschen anschaue und sage, schön, dass du da bist. Und nicht zu sagen, kannst du 10% weniger Schwein sein. Also Kreislaufwirtschaft ist sozusagen der triviale Sonderfall. Wenn ich sozusagen zum Beispiel bei Teppichböden, kann ich das ja so sehen, ich werde auch in 60 Jahren noch Polyamid 6 für Teppichböden verwenden. Also ist der Kunde meine Materialbank sozusagen und ich gebe nur die Nutzung ab. Aber eben nicht langlebig, sondern definierte Nutzung, denn dann weiß ich wieder, was es da ist. Kreislaufwirtschaft ist wie Riesenradfahren. Das ist eher letztlich innovationsfeindlich. Überhaupt die ganze Nachhaltigkeit ist innovationsfeindlich, weil ich in der Forstwirtschaft wünsche ich mir die ja. Ich möchte auch, dass Löwen und Tiger und Eichen und Buchen sowas gibt in der Natur. Aber ich möchte nicht den gleichen Schreibtischstuhl in den nächsten 60 Jahren haben oder den gleichen Computer oder die gleiche Waschmaschine. Dann hänge ich ja mit dem gleichen Dreck fest dabei. Ja, also ich brauche dafür definierte Nutzungszeit und nicht Langlebigkeit. Und darum ist die Kreislaufwirtschaft eigentlich die Ausnahme. Heute ist es eine Waschmaschine, morgen ist es ein Autoteil, übermorgen ist es ein Stück von einem Fenster davon. Das ist keine Kreislaufwirtschaft, das sind Räume, die Technosphäre und die Biosphäre. Sonst hänge ich ja fest wie eine Endlosschleife, so wie wir das 100 Bad Dates oder sowas mit jemand, der einen Verlust des Gedächtnisses jeweils hat dazu. Klar, das kann ich auch machen, ist ja auch interessant. Aber es ist Gegenteil. Und ist sogar auch gegenteilig, weil es eine Kultur der Großzügigkeit ist. Also so wie ein Kirschbaum eben nicht vermeidet und spart und verzichtet, sondern nützlich ist für die anderen Lebewesen, nicht weniger schädlich.
Ja. Okay. Letzte Frage. Oder letzte Öffnungsfrage vielleicht. Wie viel Chemiker sind Sie jetzt noch heute? Also wie viel? Ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, was ein Chemiker jetzt macht den ganzen Tag, aber wie viel machen Sie noch Chemie?
Also ich kann nur werben, Chemie zu studieren. Und durch die ganzen Umweltkatastrophen wie Seveso 1976, Bhopal 1984, die Rheinkatastrophe mit Sandow 1986, haben wir in Deutschland die ganze Generation an guten Chemikern verloren. Ja, weil danach konnte man nicht mehr Chemie studieren sozusagen. Und ich habe auch nie Chemie studiert, weil ich dachte, dass ich jetzt moralisch irgendwie besser bin oder sowas. Auch nicht zu Greenpeace-Zeiten. Auch wenn ich in der Nordsee geschwommen bin, um Schiffe aufzuhalten, die nur bei voller Fahrt ihren Gift abladen konnten. Drum konnte ich durch das Schwimmen in der Nordsee daran hindern. Da habe ich nie gedacht, ich bin der Gute und die anderen sind die Bösen. Die Chemie gibt einem eine Stärke, alle Dinge, die einen umgeben, tatsächlich beurteilen zu können. Ich weiß von etwa 20.000 Chemikalien, wie sie hergestellt werden. Ich weiß, wie sie verwendet werden. Ich weiß, wo sie eingesetzt werden. Ich weiß, wie sie sich in der Umwelt verhalten. Ich muss es auch in keinem Computer nachgucken. Ich weiß das. Ja, ich habe das lange genug in allen möglichen Kontexten. Ich habe das gespeichert bei mir. Ja, das gibt mir eine ungeheure Stärke. Ja, ich kann durch die Fußgängerzone gehen und sagen, da trinken die Leute Aperol Spritz, diese Idioten davon. Da steht E110 und E124 drauf. Der Gerd Müller davon, der frühere Entwicklungshilfeminister, hat mit dem grünen Knopf erreicht, dass weltweit diese Chemikalien aus dem Textilbereich raus sind. Und jetzt saufen die Leute das Zeug. Ja, das sind stark krebserzeugende, allergieauslösende, asthmaauslösende Farbstoffe. Und es steht auch noch in Farben drauf, dass es die vegane Formel sei. Das ist sowas von infam und gemein. Oder ich kann Austern untersuchen und finde in jeder Austern bis zu 40.000 Mikroplastikteile. Also es gibt eine extreme Stärke. Ich habe das erst begriffen durch die Freundschaft mit Designern und Architekten, die sich immer anbieten müssen. Ich muss das nicht. Ich kann sagen, guck, ich finde das Muttermilch. Ja, ein einfacher Landrat im Landkreis Ostalbkreis, der sagt, das gefällt mir nicht, führt dazu, dass das Projekt nicht gemacht wird. Egal, wie gut es ist. Ich kann sagen, Freunde, ich kann euch das zeigen. Wenn ihr eine abwaschbare Tapete habt dazu, dann nimmt die 1 Milligramm ab pro Stunde dazu. Über 3000 Stunden. Ihr könnt das wiegen, wenn ihr es wollt. Ihr habt Münzen dazu, deren Abrieb ihr messen könnt. Und 200 mal mehr Nickel nehmen die Kassiererinnen auf, als es legal ist für jeden anderen Gegenstand. Nur durch die scharfkantigen Euromünzen. Und natürlich habe ich damals Angela Merkel und Theo Weigel gesagt, vom Finanzminister und Umweltminister, bitte tut er was. War ihnen aber piep egal gewesen. Und es ist leider so, dass die Nachhaltigkeitsabteilungen immer noch den Kommunikationsabteilungen angesiedelt sind, anstatt das zu begreifen, dass diese Umweltdiskussion, diese 50 Jahre Weltuntergangsdiskussion, das einzige echte Know-how, was wir Europäer haben, sind. Ja. Und das ist spannend. Und darum bin ich natürlich mit Leidenschaft gerne Chemiker. Aber so wie Georg Christoph Lichtenberg 1750 schon mal sagte, der hat den Übergang von Alchemie zu Chemie geschafft, auch war ein Experimentalphysiker in Göttingen, der hat gesagt, wer nur die Chemie versteht, versteht auch die nicht richtig. Das heißt, ich bin zunächst mal molekularer Designer, ja, aber ich bin auch konzeptioneller Designer, muss aber dann mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Ich habe 6 Jahre gebraucht in Rotterdam, einen Lehrstuhl, wo ich den Vorstandsvorsitzenden Philips persönlich kannte, zu zeigen, obwohl mit mehreren Arbeiten davon, dass die Stadt Rotterdam 40% Kosten einspart, wenn sie keine LEDs kauft, sondern nur Lichtleistung. Weil die LEDs werden sonst bei 100% gefahren, damit sie möglichst schnell nach 21.000 Stunden kaputt gehen. Wenn ich sie nur bei 80% fahre, wenn ich also ein Interesse habe an Intaktheit, dann halten die über 70.000 Stunden. Dann kann ich viel bessere LEDs machen. Also das braucht Zeit. Ich habe allein 10 Jahre gebraucht, unter anderem mit der Firma Lambsbräu dazu, ja, in Neumarkt, das PVC als Dichtungsmaterial rauszukriegen in den Kronkorken, wenn man das Recycling von dem Zeug macht. Und so sind viele Dinge entstanden. Meine Studenten haben zum Beispiel erreicht, dass der Weltskiverband kein Teflon mehr zulässt für Weltcuprennen. Nur die Allgemeinheit verwendet das Zeug immer noch dazu, so als Spray noch dazu, drauf, um Skiwachs dazu. Oder das Gelb von Tennisbällen ist nie gemacht worden für Hautkontakt, nur damit man es im Fernsehen gut sehen kann. Ja. Die Leute trinken Nespresso aus Aluminiumkapseln, obwohl sie das Aluminium damit mittrinken und es neurotoxisch ist. Davon. Das heißt, das führt schon dazu, dass man Chemiker sein muss. Man muss das schon verstehen dahinter. Und es gab aber nie einen Numerus Clausus wegen der ganzen Skandale. Wir haben jeden genommen. Ich habe viele Studiengänge gegründet, nur damit die Leute irgendwie noch bei der Stange blieben, so Umweltwissenschaften und Umwelttechnik und alle möglichen sonstigen Umweltzeug. Die Leute haben alle Betriebswirtschaft studiert, dann haben sie tolle Finanzprodukte geschaffen. Jetzt ist nicht mehr so schick, Banker zu sein, so seit 10 Jahren. Davon, jetzt gehe ich von Gymnasium zu Gymnasium und sage, Jungs, Mädels, macht mal bitte mit, studiert Naturwissenschaften. Wie es traurig ist allerdings, ich habe gerade ein Interview gemacht mit einem Spiegel-Redakteur, davon einem Biologen, und habe ihn gefragt, was ist denn das Zentralatom im Chlorophyll? Ja, weil das Chlorophyll ist die wichtigste chemische Reaktion denn es gibt viele künstliche Farbstoffe, so wie das Grün 7, was verwendet wird, das ist ein kupfer- und chlorhaltiges nachgebautes Chlorophyll. Ja, und dann nur einer von 1000 Studierenden weiß, was das Zentralatom in der wichtigsten Synthese ist, die es überhaupt gibt für uns als Menschen, die Photosynthese. Und er wusste das auch nicht, denn er studierte, promovierte Biologe. Ja. Das heißt, wir haben vor allem nachzuholen, ja, bei Biologie, bei Chemie, bei Verfahrenstechnik, bei Physik. Wir brauchen jetzt die besten Leute. Und ich kann nur sagen, bitte, bitte, studier das alles. Und das Schöne ist dazu, es gibt eine ganze Reihe von Holz, Studiengängen, die das integrieren, die Holzbau ganzheitlich denken, ja, und die auch daran denken, dass zum Beispiel im Gebäude die Luft besser sein kann als draußen. Ich habe mich teilweise über Leute auch lustig gemacht dabei, gebe ich zu, wie zum Beispiel diese Leute, die Mondholz geerntet haben dabei, bis ich es mal gemessen habe. Dafür muss ich Chemiker sein. Der Formaldehydausstoß von Holz, der natürlich ja dazu dient, auch Insekten abzuwehren und andere, davon ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wann das Holz geerntet wird. Ja, also ganz viele Sachen davon, da habe ich erstmal von Leuten wie Erwin Thoma zum Beispiel vieles gelernt über Holzbau auch dabei. Oder von den Rosenheimern zum Beispiel. Ja. Nach wie vor sind sie aber immer noch zu unkritisch gegenüber Chemie. Also sie hauen immer noch den miesesten Dreck drauf, auch teilweise Naturstoffe. Ja, ich meine, sie haben das jetzt also mit Ölen behandelt, aber diese Öle sind für den Außenbereich. Wenn ich da mein Holz einöle, mein Esszimmertisch, dann ist und ich das Gebäude gasdicht mache, dann habe ich dort Terpene drin, die extrem Asthma auslösend sind, die gesundheitsschädlich sind. Also die Natur zu romantisieren, ist, glaube ich, einer der größten Fehler, die im Umgang mit Holz gemacht werden. Ja. Es gibt keine Mutter Natur. Die am stärksten krebserzeugenden Stoffe sind Naturstoffe. Die Natur braucht Muttergenität, um einen Genpool anzupassen. In jedem unserer Körper entstehen zwischen 15 und 20 Krebszellen jeden Tag. Und der Körper fängt die im Allgemeinen ab. Aber viele dieser Holzschutzmittel zerstören das Immunsystem. So habe ich dann ein Holz. Und das, so wenig jemand habe, der jongliert mit 20 Bällen und dann binde ich dem die Hand auf den Rücken und gebe noch 5 Bälle dazu. Also die Natur macht bei Weitem die stärksten krebserzeugenden Stoffe, auch die giftigsten Stoffe. Ja, nehmen wir diesen üblen Diktator dazu in Syrien, der Chemiewaffen gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat. Das, was er eingesetzt hat, ist immer noch 1 Million Mal weniger giftig als das, was die Natur verwendet als Gift. Ja. Die Natur ist unsere Lehrerin, unsere Partnerin. Wir haben sie durch den germanischen Baumkult umso mehr zerstört, weil wir uns dann immer als kleine, böse Kinder sehen. Und aus schlechtem Gewissen ist man nicht kreativ. Und aus schlechtem Gewissen ist man auch nicht freundlich. Das erlebt man so bei Demonstrationen, Pegida in Dresden, mit Schlussstrich dazu unter die Nazi-Vergangenheit. Ja, das ist Quatsch. Wir sind nicht für die Nazi-Vergangenheit verantwortlich, aber wir können daraus lernen. Und viel frühzeitiger, wenn man sieht, wie Leute nachher gar nicht mehr aus dem System raus konnten dazu. Ja. Die einfach Künstler waren zum Beispiel, in denen festhingen, weil sie entweder ihre Existenz ruiniert hatten oder diesen Nazi-Größen zu Dienste sein mussten dazu. Wenn man das sieht, dann weiß man, dass man viel früher eben dafür sich einsetzen sollte. Ja, unbedingt. Aber ich gehe auch nicht auf die Straße und sage, ich bin, ja, die Leute sagen, ich bin klimaneutral, ja, aber ich atme doch, ich bin ja da. Ja, und aber ich gehe doch nicht auf die Straße und sage, ich bin jetzt demokratieneutral und ich bin kinderneutral. Ja. Was für ein Blödsinn. Also wir müssen wirklich lernen, dass wir ein Teil des Ganzen sind, dass wir dazugehören. Und ja, und insoweit gesehen, wenn wir die Natur romantisieren, erreichen wir letztlich genau das Gegenteil davon. Wir zerstören sie umso gründlicher. Aus schlechtem Gewissen, wie man in Dresden sehen kann, was man sich aneignet, wo es gar keinen Grund dafür gibt. Von schlechtem Gewissen ist man nicht freundlich und auch nicht kreativ. Und darum ist es wichtig zu sagen, wir sind Natur selber, wir gehören dazu. 10 Milliarden Menschen auf der Welt sind überhaupt nicht so viele. Die Biomasse der Ameisen ist viel größer als die der Menschen und die der Termiten auch. Und die Ameisen leben nur 3 bis 6 Monate, die müssen die Biomasse ständig aufbauen sozusagen. Die Ameisen sorgen dafür, dass es den Regenwald in Brasilien überhaupt gibt. Aber wie wäre es denn zum Beispiel, wenn Schwäbisch Gmünd sagt, wir werden kein Importfuttermittel mehr verwenden oder wir verwenden auch kein Tropenholz mehr. Es gibt in Aschersleben eine Firma Novotec, die nimmt Holzwirkstoffe und Abfälle und macht daraus Terrassendielen, die 30 Jahre halten. Und die verkaufen die gar nicht mehr, verkaufen nur noch das Nutzungsrecht davon. Ja? Den Niesbrauch. Das heißt, das wird nie Abfall. Das heißt, wir können es jetzt in alle Bereiche umsetzen. Und der Holzbau hat den Vorteil und auch Holz hat den Vorteil, dass es als sich ein ideales Material ist. Aber wenn ich es nachher mit Chemie verseuche, dann ist es sogar fast schlimmer als das ursprüngliche Plastikmaterial. Und weil ich dann ein Gemisch habe, mit dem ich nachher nichts mehr anfangen kann.
Ja. Also schön wäre endlich ein Leim, ein Klebstoff, der komplett Cradle-to-Cradle wäre.
Ja, eigentlich
gibt es der gleichen Leistungsfähigkeit.
Das gibt es ja auch. Nur dafür muss ich das Geschäftsmodell ändern. Ja. Ich muss dann erreichen, dass eben die Küche, die Spanplatte nicht billig sein muss, sondern dass sie wirklich so gut sein kann wie eine Massivplatte. Und das wäre doch toll, weil ein Holzwerkstoff hat viele Vorteile gegenüber dem Massivholz. Davon in der Verarbeitbarkeit, in dem Ausdehnungsverhalten, ganz vielen Dingen. Es gibt gute Gründe, Leimbinder einzusetzen für große Hallen dazu und nicht massive durchhängende Holzbalken dabei zu haben. Ja. Aber es setzt voraus, dass die Leute, die mit Holzbau umgehen, mal ein bisschen anspruchsvoller werden. Ja. Die schauen nur, ob es funktioniert, anstatt zu sagen, und was ist der Preis dafür? Und die Grundfrage, wie Frau Berghofer von Adler, kann ich es in meinem Ofen verbrennen? Ja? Ohne Filter? Oder nimmst du es zurück?
Ja? Ich frage immer, kannst du es in den Garten werfen und die Tomaten danach essen?
Ja,
natürlich, kann
ich in den Garten werfen, aber ich will durchaus auch, dass man eine Kaskade macht. Also man muss, eine Sache hat Putins Überfall auf die Ukraine immerhin bewirkt, wir beziehen endlich keine Holzpellets mehr aus Weißrussland, das ist noch. Aber wir beziehen Holzpellets aus Rumänien, aus Bulgarien nach wie vor, aus der Ukraine übrigens auch. Und dafür gibt es sogar Subventionen dafür. Die Holzindustrie müsste sich dagegen wehren und sagen, nein, Holz wird nur verbrannt aus Abfällen, sonst nicht. Nichts, gar nichts anderes. Und das ginge doch. Ich kann zuerst Baustoffe machen dazu. Ja? Ich kann dann Möbel draus machen. Ich kann Holzwerkstoffe machen. Ich kann Dämmstoffe draus machen. Ich kann dann Papier und Zellstoff draus machen. Und immer, wenn ich die Schlämme und die Abfälle dabei habe, kann ich sie immer verfeuern. Ich kriege also den gleichen Heizwert heraus dazu. Aber ich kann 40 mal mehr Menschen damit beschäftigen. Und dann ist das Holz, wir nehmen dem Holz doch die Würde durch die Chemie einfach. Ja, komplett. Davon, das ist unwürdig. Auch ein Holz letztlich zu zerkleinern, um daraus Papier zu machen, ist letztlich unwürdig. Weil wir wissen doch, wie wir Zellulose auch anders einsetzen können. Man kann aus Stroh wunderbar Papier machen dazu. Ja, also der Respekt vor diesem wunderbaren Gebilde Baum fehlt völlig. Drum ist mein Bild immer noch zu sagen, wir möchten Gebäude machen wie Bäume. Gebäude, die den anderen Lebewesen dienen, nicht weniger schädlich sind. Und dann ist Holz eigentlich die Metapher für ganz viele Dinge. Aber ich habe ja vor 2002 im Architektmagazin einen Artikel geschrieben vom Bauhaus zum Baumhaus. Und das kommt jetzt ja, das neue Bauhaus, 20 Jahre später, verdammt nochmal. Ja. Ich meine, wie lange wollen die Leute denn noch warten davon? Ja. Entweder handeln wir jetzt oder wir machen lieber eine tolle Party dazu. Ja, ich muss heute Abend in Hamburg sein. Und wenn ich jetzt sage, ich laufe schon mal los, dann sagen sie doch, du Idiot, du wirst ja nie ankommen. Aber wir sagen immer, oh ja, ein Schritt in die richtige Richtung. Was für ein Blödsinn. Nein, jetzt geht es wirklich darum, dass die Nachhaltigkeitsleute ein Teil der Innovationsabteilung werden und dass die Geschäftsmodelle sich so ändern, dass wir nicht mit Sklavenarbeit konkurrieren. Und dann haben wir auch gerade eine Chance, gerade in Europa Dinge zu machen, die gesund sind und gut für die Umwelt. Das habe ich erst richtig begriffen, als mich Larry Page mal kontaktiert hat von Google-Gründer und sagte, Herr Braungart, ich habe gelesen, dass wir 4,5 Jahre Lebenserwartung verlieren durch Feinstaub. Das haben Sie gesagt. Stimmt das? Und ich sagte, ja, stimmt. Also und dann gesagt, ich möchte ein Haus haben, in dem es keinen Feinstaub gibt. Ja. Und dann wissen Sie, das ist was wert. Unsere ganze Umwelt-Nachhaltigkeitsdiskussion schafft Know-how, wie man es sonst nicht hatte. Mich würde als einziges sozusagen freuen von diesem ganzen Podcast, wenn die Leute, die das zuhören, ihre Laserdrucker abschaffen, weil ich habe 1352 Leute am Hals über das Hamburg Umweltinstitut durch Laserdrucker krank geworden sind. Und deren Leben ist weitgehend gelaufen. Einfach die bluten aus Augen, aus Mund, aus Nase. Und wenn Sie nur die Laserdrucker abschaffen, würde mir das völlig reichen für diesen Podcast. Vielen Dank.
So, das war mein Gespräch mit Professor Michael Braungart. Zugegeben, wir sind jetzt nicht in die Tiefe auf den Bau oder auf den Holzbau eingegangen. Wir konnten jedoch einige Cradle-to-Cradle-Grundlagen mitnehmen, die wir sehr gut in unserer Branche anwenden können. Für den Holzbau gibt es bereits heute am Markt schon eine Vielzahl an Cradle-to-Cradle-fähigen Produkten und Ansätzen, die direkt eingesetzt werden können. So zum Beispiel leimfreie Brettsperrholzbauteile, die über reine Holz-Holz-Verbindungen ausgebildet sind oder Einblasdämmungen aus Zellulose, aus Sägespänen oder aus Sägespan, Lehmmischungen und viel weiteres. Spannende Entwicklungen im Holzbau sind auch hybride Bauwerke mit komplementären Baustoffen wie dem bereits erwähnten Lehm oder auch Hanf oder Stroh. Und nicht zuletzt von relevant sind an der Stelle auch alternative Planungsansätze oder Konzepte wie zum Beispiel das Einfachbauen von Florian Nagler oder auch Ansätze zum Weiterbauen und Weiterverwenden von bereits bestehenden Strukturen und Bauteilen. Wir erinnern an unser Gespräch mit Stefan Krötsch zum Weiterverwenden.
Sie hören, es gibt noch einige spannende Themen und Entwicklungen. Mal sehen, welche wir davon noch im Podcast abdecken dürfen. In diesem Sinne, auf Wiederhören.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.